Patrick?
Ja.
Hör mal, ich habe hier ein Ticket, dass IMO Resolutions über den Webclient nicht mehr geht seit neuerem.
Das ist nicht seit neuerem so. Einfach die Anwendung in einem Inkognito-Fenster nutzen.
Okay, dann sage ich das so.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Das war natürlich rein selbstkritisch.
Ja, muss schon aufpassen, wenn du das...
Muss ich gleich auflösen. Und damit hallo und herzlich willkommen. Folge 36 vom 21. Juni 2023. Mit mir dabei meine Sideshow Claudia.
Hi, hallo.
Ich bin hier auch einfach nur der Clown. Ja, Inkognito-Fenster, ne? Ist die Lösung für alles.
Ich glaube, den Engineering-Kiosk. Was wolltest du da noch? Du wolltest an der Community
Genau, ich wollte teilen? Teil der Community werden und ich durfte nicht. Mir wurde immer vorgeworfen, ich könnte meine Nummer nicht verifizieren und dann war ich schon auf Twitter am Rumranten und dann wurde mir gesagt, nee, das geht. Und dann dachte ich mir, Und was macht man, wenn irgendeine Webanwendung nicht geht?
Ja, im Private Tab.
Genau, im Private Tab und siehe da, es geht. Und ich vermute, es war am Ende mein U-Block, was da vielleicht das ein oder andere zu viel weggeblockt hat. Aber jetzt bin ich auch Bestandteil der Engineering Kiosk Community. Hut ab dafür. Das sieht schon deutlich professioneller aus als unsere Schwurbelgruppe bei Telegram.
Aber gut. Nein, das ist auch eine sympathische Runde bei uns. Das kann man ja nicht anders
sagen. Ja, definitiv. Ja. Ne? Ist halt schwurbelfrei.
Ja, absolut. Ne?
Außer wenn es um Spanning Tree geht oder Loop Protection. Da wird viel zu viel rumgeschwurbelt, aber da kommen wir später zu.
Oh.
Ja. So, wie man unschwer hören kann, ist unsere Audioqualität wieder, ich hoffe, top-notch. Vielen Dank an Thomann für den zügigen Austausch eines defekten Headsets.
Mhm, Dankeschön.
Da können wir jetzt also auch wieder vernünftig aufnehmen. Und ich sage ja immer, das beste Marketing ist, tue Gutes und rede darüber. Das will man mir hier im Unternehmen so selten glauben. Aber möglicherweise haben wir auch den ersten Kunden über diesen Podcast gewonnen. Gruß geht raus an Thomas, kurz hinter die Landesgrenze NRW-Niedersachsen. Vielen Dank für den freundlichen Austausch.
Du hast eine fiese Lache.
Ja, genau. Ich wurde auch deswegen angeranzt. Ich hätte eine fiese Lache.
Ich weiß nicht mehr. Vielleicht höre ich das einfach nicht mehr.
So, ich meine, wir waren ja gerade schon bei Sideshow Bob und Krusty dem Clown. Vielleicht bin ich ja so ein bisschen wie Mr. Burns. Möchtest du mein Mr. Smithers sein?
Jetzt gucke ich mal gerade auf deine Hände. Nein, das ist also die Handgesten von Mr. Burns hast du jedenfalls nicht.
Wer sitzt denn bei uns in Sektor 7G? Ist das das Büro hinten rechts? Oh, jetzt ist sie schon wieder da, die fiese Lache. Ah, verdammt. Ja, aber wir haben auch wieder was geschafft. Wir mussten uns notgedrungen mit Themen auseinandersetzen. Und wie so oft waren diese Themen dann gar nicht so uninteressant.
Passiert auch. Also
kommt schon mal vor.
Notgedrungen mit Themen auseinandersetzen. Wir haben uns schon häufiger beklagt, in Anführungsstrichen, für Partnerzertifizierungen. Ja, also manchmal muss man einfach sich mit Themen befassen, mit denen man sich sonst nie befassen würde. Ich erinnere mich an meinen HPE Networking Master ASE, wo ich mich mit dem SD-WAN Controller von HPE befasst habe, den es zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr lang nicht mehr gab.
Das ist schon echt bitter. Ne?
Das fühlt sich dann schon sehr an wie verschwendete Zeit. Aber diesmal war es nicht so.
Nee, diesmal war es gar nicht so. Und zwar haben wir uns beide durch die Microsoft-Prüfung AZ-140 durchgefräst. Da geht es primär um den Azure Virtual Desktop. Und was soll man sagen? Wir mussten das machen wir haben mal beide so gedacht, so.
Ich habe gedacht, so, das ist wieder viel Bulimie lernen, genau. Wenn man das so sagen darf. Also ne, einfach schnell für die Prüfung lernen, danach direkt wieder vergessen. Aber nein, ich fand das wirklich ganz,
ganz interessant.
Ganz
ne?
Spannend.
Interessanterweise, dass ich meine, also ich will mal sagen, ich habe ja ein relativ gesetztes Wissen, was so RDS und FSLogix und Azure Basis angeht. Und da muss man schon sagen, damit bin ich in der Vorbereitung zur Prüfung schon ziemlich weit gekommen, weil am Ende des Tages war es im Kern genau das. Mhm. Ne? Viel RDS oder Sachen, die man aus diesem ganzen RDS-Umfeld kennt, FSLogix, wohl relativ viel Storage-Account-Geschichten.
Ja, ja, wegen so das ist dann
Ablage
so ein bisschen,
von Profilen.
Auswendig lernen, genau. Ne, was da am besten in welchen Szenarien funktioniert.
Ja, ich fand das lustig, wie sehr sie auf den NetApp-File-Services rumgeritten sind. Ne?
Ja, ja.
Also man kann sich ja auch bei Azure quasi NetApp-Filer klicken und dann da File-Shares anbieten. Und das war halt mit eine so der Lösungen, die da halt häufiger mal genannt wurden. Das
ist wahrscheinlich auch die, an der Microsoft am meisten verdient.
Ja, da, ich glaube, wenn du den buchst, dann rennt irgendeiner in Redmond ans Flurende und läutet die Glocke für den großen Auftrag. Also wahrscheinlich lachen sich alle tot, welcher Depp sich jetzt gerade da verklickt hat. Was ich ja auch sehr geil fand, ist ja, Azure Virtual Desktop hat ja gar nichts mit RDS zu tun, obwohl wir da ja über Windows 10, Windows 11 Multi-Session-Hosts reden. Das heißt, ne, nicht dieses typische, du hast einen VDI-Desktop, der dann halt entweder einer Person fest zugewiesen wird oder du hast wechselnde Desktops. Nein, du hast dann halt wie bei einem Remote-Desktop Session-Host mehrere Leute auf einem Host, auf einem Client-Betriebssystem. Die Gedanken dahinter fand ich natürlich auch ganz interessant.
Ja, aber dieses Image Windows 11 Multisession, jetzt mal ganz, ganz doofe Frage, kriegt man das auch in anderen, für andere
Vorhaben? Du möchtest wissen, ob man das vielleicht selber irgendwo in einer VM betreiben kann. Ich hab da ein bisschen rumgegoogelt, also das scheint wohl eine immer wiederkehrende Frage zu sein, so, wo finde ich das ISO dafür?
Ja?
Nee, das scheint so ein Azure-Ding zu sein.
Was den ergeben würde. Weil ja, sonst baue ich mir halt meinen Windows 11 Multisession-Host irgendwo schön auf meiner VMware-Farm.
Ja gut, es ist ja schon so, dass Microsoft gesagt hat, RDSH ist endlich. Ne? Also auch die M365-Apps für Enterprise sind ja dann für die RDS, ich glaube mit 2.25 oder so abgekündigt. Mal gucken, ob sie das dann nochmal irgendwie für die dann kommende Windows-Server-Generation verlängern. Aber wenn man sich dann auch so mal dieses VDI-Portfolio von VMware, oder von VMware sage ich schon, oh Gott, von Microsoft ansieht, da gibt es halt auf der einen Seite den Azure Virtual Desktop und dann gibt es den Cloud PC in Business und Enterprise und that's it. Ne? Also auch in der Welt von Microsoft heißt das, ne, du hast, wenn überhaupt, einen virtuellen PC, aber dieses Konzept des Terminal-Servers scheint da eher zu schwinden. Also sehe ich jetzt nicht, dass das groß weiterverfolgt wird. Da hat sich auch so entwicklungstechnisch eigentlich quasi seit, weiß ich nicht, 2012 nichts mehr getan. Also so Detailverbesserungen, ja, aber dieses Grundkonzept so mit Broker, Web-Gateway, RDSH, das ist eigentlich immer, ist eigentlich gleich geblieben.
Seit 2012, 2012, ne? Ja, ich glaube 2008 hatte sowas auch schon in Ansätzen.
Ja, aber da war das anders gelöst. Also diese Broker-Sache ist ja erst mit 2012 gekommen. Wobei ich doch da heute immer noch total irritiert bin, dass das dieses Konzept des Brokers auch heute immer noch nicht verstanden ist. Ne? Also ja, ist halt nur ein Broker und kein Session-Host. Weil, ne, wenn du jetzt einen normalen Terminal-Server-Client nimmst, den kannst du dafür nicht gebrauchen, weil dem diese Load-Balancing-Information fehlt, mit der er zum Broker geht. Ja, auf jeden Fall kamen wir aus dieser Prüfung raus und hatten schon so direkt so wieder so ein paar Use Cases, wo das durchaus mal interessant wäre. Ne? Ich meine, VDI ist ja so ein Thema, was immer mal wieder so auch hier bei uns durch den Laden schwappt.
Ja, ist es mit mehr oder weniger, ich sag mal, Erfolg. Ja, also haben wir gemacht, als die Pandemie losging. Ja, und dann sind wir doch irgendwann wieder davon weg, ne?
Ja gut, wir haben auch ein paar Kunden, die sehr erfolgreich Horizon View einsetzen.
Ich sprach jetzt nur von uns.
Ach so.
Bei uns intern.
Ja, bei uns intern.
Entschuldigung.
Genau.
Ja, nee, nein.
Unsere ja gut, Kunden bei uns schon. War das ja sogar noch so hart, als das mit der Pandemie anfing, da war ja dann
wir hatten ja
Physical
gar
Agents.
Gar nichts.
Wir hatten ja gar nichts. Wir hatten ja, ja. gar nichts. Ne? Wir mussten ja, als die Pandemie
quasi,
in der Firma losging.
Ich weiß noch, 16.3. hier Abend, Nachtschichten. Ne? 16.3.20.
Warum weißt du das so genau? Das macht mir jetzt gerade Angst.
Weißt du nicht, also ich verrate jetzt nicht, warum ich das so genau weiß, aber es war der 16.03.20, als wir hier beschlossen haben, so, wir gehen jetzt ins Homeoffice.
Also März 20 hätte ich noch sagen können, alles andere hätte ich schon wieder vergessen. Aber gut, wenn du das so genau weißt. Aber ja.
Du kannst ja nachher mal in den Kalender gucken, vielleicht okay. Fällt dir dann auf, warum ich das so genau weiß.
Gut. Aber wir hatten das Thema VDI bei uns ja dann sogar so gelöst, die Kollegen hatten ja so aus dem Vertrieb, Verwaltung, die hatten ja noch PCs hinterm Schreibtisch stehen, mhm. Das war ja so mit Physical Agent und so. Mhm. Und erst danach kam ja das ganze Thema so alles rausgeschmissen, alle kriegen Notebooks.
Ja.
Und dann war das ganze Thema VDI auch mehr oder weniger tot. Ne?
Alle kriegen Notebooks, klingt jetzt, ja. Also ne, ist ja so der Schuster und die
ist so, kann man leider nicht anders sagen. Auf der anderen Seite, ja gut, die Kollegen sind dann halt von zu Hause ne, mit ihren Notebooks
auf
ihre Rechner gegangen und haben da weitergearbeitet.
Ja, ich fürchte, das hat ziemlich gut funktioniert.
Ja gut, wie andere Läden auch, haben wir halt auch immer noch so ein bisschen Dreckssoftware hier rumlaufen. Ne,
ja gut, und das haben wir
Tagesgeschäft abhängt.
Irgendwann sowieso per Remote-App präsentiert.
Wenn das der Horst damit bekommt, was wir mit seiner OMS machen.
Ja, das haben wir ja schon, weil wir hatten ja versucht, Support zu kriegen.
Oh Gott.
Ich betone, versucht.
Ja. Ja gut, aber so Use Cases für VDI, ne? Also da fallen mir ja schon so ein paar ein. Also ich bin ja auch mal so ein Freund, also was ist mal so dieses also mein persönliches Totschlagargument oder warum man VDI machen will, ist ja immer, wenn du VDI machst, ja, dann ist deine Arbeitsumgebung trocken, warm und sicher in einem Datacenter. Ja?
Ja, und wo du selber sitzt, ist
Egal. Ich meine, gut, das lässt sich auch noch anders lösen.
Das ist vielleicht für den gemeinen Mitarbeiter das bessere Argument. Aber.
Ja, aber du hast halt nicht das Problem, dass die Leute dann doch wieder hingehen und wichtige Firmendokumente auf dem Desktop ablegen, statt mit Known Folder Move und hin und her. Obwohl, mit Known Folder Move hätte man das Problem ja erledigt. Ich glaube, das ist sogar der Grund, warum wir das gemacht haben. Weil wir haben ja auch so Kandidaten.
Woher weißt du denn, dass die nicht trotzdem Sachen auf C... mein geheimer Ordner ablegen.
Don't make me, dass ich das jetzt gleich nachgucke. Nein, kann ich nicht. Das war ja auch schon so ein Feedback, ne, als die Pandemie losging. Ja. Die Kunden, die VDI hatten, die haben alle in die Hände gesagt, geil, ne? Das hat sich jetzt, ne? Jetzt zahlt sich das gerade aus. Mhm. Und ich bin auch mit dem Thema AVD noch nicht fertig. Also ich will da schon gerne nochmal mit Multisession-Hosts rumexperimentieren.
Ja, auf jeden
vor allen
Fall.
Dingen A, mit GPU-beschleunigten Multisession-Hosts. Und B, würde ich mir gerne nochmal den Teams-Support
da
angucken, weil da scheint es auch noch ein bisschen was zu geben, was das Ganze deutlich charmanter macht. Ich meine, Vue hat das ja auch. Die haben ja auch eine Echtzeitunterstützung für Teams, so ein Add-on. Aber das würde ich mir halt im Azure Virtual Desktop sehr gerne nochmal etwas detaillierter angucken, wie das da so ansieht. Mhm. Vielleicht kommen wir mal dazu, was unterscheidet denn den Azure Virtual Desktop vom Microsoft Cloud PC?
Ja, damit hast du dich mehr befasst. Ich habe jetzt nur für die Prüfung AVD gemacht. Und,
ist durchaus interessant. Also beides basiert, also ne, auch der Cloud PC basiert auf dem Azure Virtual Desktop. Alles ein anderes Abrechnungsmodell hinter. Es ist schon so, dass der Cloud PC gibt es zwei Ausprägungen, einmal so als Enterprise-Variante und einmal so als Business-Variante. Und in beiden Fällen ist Azure Virtual Desktop tatsächlich die Control Plane, die unten drunter liegt. Das fängt schon damit an, Azure Virtual Desktop braucht auf jeden Fall eine Customer-Owned Azure Subscription. Also dein Kunde muss eine Azure Subscription haben. Wenn du einen Windows 365 Cloud PC nimmst in der Ausführung Business, brauchst du das nicht. Den buchst du, zahlst mit der Kreditkarte, dann hast du den im Tenant, kannst dem einen User zuweisen und die komplette Abrechnung ist damit erledigt. Wenn du den Windows 365 Cloud PC in der Enterprise-Variante hast, dann ist das Ganze Microsoft-managed, mit Ausnahme von Networking. Da musst du schon gucken, dass du da wieder deine Anbindung an On-Premise hast. Das hat unter anderem damit zu tun, was mit den eigentlichen Device-Identität, mit den Computerkonten passiert. Bei einem 365 Business lebt das Ding ausschließlich im Azure AD Joint oder ist Azure AD Joint, lebt nur im Azure AD. 365 Enterprise ist Hybrid AD Joint. Und der Azure Virtual Desktop, der kann halt sowohl On-Premise Active Directory, der kann Azure Active Directory, Directory Services oder halt der native Azure AD Join, der kommt halt noch. Das ganze Networking-Thema ist halt beim 365 Enterprise komplett Customer gemanagt, sprich, ne, du zahlst das Ganze, du musst fürs Routing sorgen, du musst für Security sorgen. Beim Business ist es halt von Microsoft, da kommst du dann halt auch, sag ich mal, nicht dran. Ne? Also da kannst du jetzt nicht irgendwie, ne, / Computer nach C-Dollar. AVD ist dann auch wieder komplett Customer gemanagt. Storage, zum Beispiel bei den Profilen, der Windows 365 Cloud PC ist in beiden Fällen nur mit lokalen Profilen. Während der Azure Virtual Desktop sagt, okay, wenn du einen Personal Desktop hast, also der fest einer Person zugeordnet ist, dann ist FXLogix optional, wenn du sagst, das ist ein Pooled Device, also wo du dann halt Roaming Identities, Roaming Profiles brauchst, da ist FXLogix also wirklich verpflichtend. Hat dann natürlich auch damit zu tun, dass du dann bei einem Azure Virtual Desktop, wir hatten es ja gerade einleitend schon mal gesagt, ja, da musst du halt mit einem Storage Account oder mit einem Azure NetApp Filer entsprechend für die Shares sorgen, wo dann die Profile abgelegt werden. Was ich ganz interessant finde, ist, den Azure Virtual Desktop, der ist eigentlich komplett lizenziert. Also wenn du ein M365 E3 hast,
ja, genau,
E5 hast, wenn du ein E3. Windows 10 E3, E5 hast, F-Pläne,
F3, F5,
F3,
also F3 und solchen F5
F-Plänen auch.
Und Business Premium auch.
Business Premium auch. Dann hast du quasi die Windows 10, Windows 11 Nutzungsrechte erworben. Das heißt, du brauchst dann nur noch eine Azure-Subscription, musst du die Infrastruktur dahin zimmern.
Ja, genau. Das darfst du nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das ist das, was am Ende die Kosten drauf macht. Das ist die VM selber.
Richtig,
ja, das,
ne?
Das heißt,
also
du bezahlst die Compute-Kosten, genau, Computer-Networking-Kosten für die Infrastruktur. Mhm. Ja, VPN. VPN.
VPN-Gateway, wenn du zu Richtung Azure, Richtung On-Premise-AD, ja.
Sollte man haben. VPN, Express Route, was auch immer. Es ist ja so, dass die erste Verbindung, ja, wobei das wird auch getunnelt, ne? Das über 443.
Der Zugriff da drauf.
Warte mal, das erzähl du mal was. Ich muss gerade mal was gucken.
Okay, die Kollegin ist jetzt gerade hier in unserem
OneNote zugange. Ich scroll gerade hier hektisch rum.
Ich könnte jetzt so Fahrstuhlmelodie natürlich einspielen. Aber ja.
Hast du welche?
Habe ich eigentlich schon mal erzählt, welches Teams-Feature ich mir wünsche? Also wenn die Community das möchte, dann werde ich da einen Feature-Request eintüten. Und zwar möchte ich gerne, ihr alle kennt das, ihr seid zum Beispiel in einem Meeting und ihr hört auf einmal nichts mehr, weil alle schweigen. Und ihr wisst nicht, ist meine Verbindung jetzt weg oder sagt nur keiner was? Und es wäre so einfach, Teams beizubringen, hör mal zu, wenn keiner der Teilnehmer in einem Meeting redet, dann spiel doch so ein Grillenzirpen ein, damit jeder weiß, okay, die Leitung ist noch da, es redet nur keiner. Also wenn ihr möchtet, kübel ich das als Feature-Request ein.
Ja, bitte mach das.
Ich hätte gerne.
Reicht das nicht, wenn ich das sage? Ich habe das nämlich auch schon so oft gedacht. Nein, aber ich habe gefunden, was ich nachschlagen wollte. Du hast die Möglichkeit, die komplette Verbindung auch über ein RD-Gateway zu tunneln, über 443.
Also ganz klassisch diese Sache Web-Gateway, RD-Gateway.
Genau. Mhm. Das Einzige, was es da nicht gibt, und das ist, glaube ich, auch etwas, was es nur, korrigiere mich, wenn es Blödsinn ist, aber das gibt es, glaube ich, nur bei Azure VDI, RDS ShortPath.
Oh ja.
Ja. RDS ShortPath ist mal kurz gesagt ein Protokoll, was verwendet wird, um es basiert auf URCP, ja, das ist Universal Rate Control Protocol for Real-Time Communication. Ne? Klingt so, ja, ist eine.
Ist das abgekupfert? Du hast doch, wenn du RDP-Verbindungen hast, dann siehst du ja manchmal auch RDP-Traffic auf UDP. 33, ja, 91.
Ja, aber ganz so ist es nicht. Das sind ja tatsächlich noch ein bisschen andere Ports, aber ja. UDP über, also RDP über UDP ist ja quasi der Fallback, wenn TCP zu langsam wird.
Mhm.
Ja,
genau, wenn du so unreliable. Verbindungen genau. hast. Mhm.
Ne? Und jetzt hast du primär bei RDS Shortpath, ist es so, dass du primär über 443 TCP mhm. baust die Verbindung zum RDS Gateway auf und der leitet dich dann über einen Broker mhm. an einen Session Host weiter. Und der Session Host teilt dir so einen Satz an, ich habe hier noch diese Public IP und ich habe noch diese Private IP und ich habe hier folgende Ports zur Verfügung offen. Und dann handelt dein Client, sofern du den Desktop-Client verwendest, nicht den HTML-Client logischerweise. Mhm. HTML-Client müssen wir gleich noch oh ja. drüber reden. Ja. Handelt dein Client eben eine Verbindung aus, direkt mit dem Session-Host per UDP. Und das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wenn es über eine private Verbindung ist, dann ist das tatsächlich, warte, der Port steht hier doch auch irgendwo, das ist 3390.
Ah, ja? Ist ja gar nicht so weit weg von 3391.
Gar nicht so weit weg. Ja, aber nicht, trotzdem nicht ganz. 3390 UDP, wenn du den über ein privates Netzwerk erreichst.
Okay, also
sprich,
also
du hast ein VPN.
Ein VPN oder ein Express Route.
Ne, über den du diesen Session Host auch direkt erreichst. Ja. Wenn der Session Host dir aber nur eine Public IP mitteilt, ja, kannst du auch übers Internet da dran. Und da denkt man so, oh, hänge ich jetzt meine RDS-Hosts direkt mit einer Public IP ins Internet? Ja, kann man drüber diskutieren, aber ist eine Möglichkeit. Und das verwendet tatsächlich RPC-Ports. Und das verwendet ja, genau. Ich habe auch ein bisschen die Nase gerümpft darüber. Genauer werden diese Ports ausgehandelt über Stun oder Turn, je nachdem, was funktioniert.
Okay.
Ja, also es wird Stun versucht und dann
wobei, so
Turn über einen Azure Turn Service. Genau, und darüber wird so ein random Port-Pärchen, RPC ausgetauscht, RPC-Ports ausgetauscht, über die dann die Verbindung funktioniert.
Wie viel hässliche Technik man anwendet, damit Leute auf einen Desktop kommen, ne?
Mhm.
Wobei, ist dir das mal aufgefallen, du kennst das bestimmt auch aus RDS-Umgebungen, dass es diesen Haken gibt, so ja, versuch doch einfach mal, oder ne, benutz die Verbindung mit oder ohne RD-Gateway.
Mhm.
Und wenn man sagt, benutzt die Verbindung mit RD-Gateway, passiert nämlich auch was Lustiges. Man sieht das dann häufig in Firewalls. Der RD oder der Remote Desktop Client geht erstmal hin und versucht, den Broker direkt zu erreichen.
Mhm.
Und wenn er das nicht kann, dann sagt er, snap. Und dann sagt er, okay, dann nehme ich das RD-Gateway.
Ist das immer so?
Ja.
Auch wenn der Haken gesetzt ist?
Nee, wenn der Haken nicht gesetzt ist. Nee, wenn der Haken gesetzt ist, macht er das auch. Dann versucht er trotzdem erstmal so ganz doof so. Und oh, verdammt, geht nicht. Und dann geht er doch besser die Gateway.
Mhm. Ja, jedenfalls erlaubt dir Shortpath eine etwas fluffigere Verbindung zum Session Host, weil es UDP ist halt.
Ja, gut, ist ja
und, erstmal. Und es unterstützt sogar Quast mit DSCP, wenn du willst.
Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Also ja. Ich meine, wir leben hier in Deutschland, ja. Also da hat man nicht, da hat nicht jeder Glasfaser zu Hause auf dem Dorf. was ich ja auch ganz, ganz spannend finde dabei, das ist ja auch so dieses ganze Thema Kosten, weil das Thema Lizenzen hat man jetzt ja gerade schon quasi erledigt. Ne? Also in der Regel, wenn du so einen M365-Plan hast, dann ist das damit drin. Musste ja in Anführungszeichen nur Azure-Münzen einwerfen. Auch da ganz interessant, das bringt halt die Lösung selber schon mit sich, dass halt eben gesagt wird, okay, wir können hier mit Automation die Kisten rauf und runter fahren, beziehungsweise runterfahren und wenn dann eine Verbindung kommt, dann fahren wir sie wieder hoch. Ne, das ganze Thema Autoscaling oder auch das ganze Thema Hochverfügbarkeit, also dass du dann zum Beispiel in anderen Azure Regions dann auch Deployments bereitstellst und dann über eine.
Wobei das nochmal kostet dann.
Ja, natürlich. Ja,
klar, das muss man.
Verfügbarkeit kostet immer Geld. Ja? Hochverfügbarkeit gibt es halt nicht für ein Kaugummi. Und das finde ich dann schon ganz interessant, weil man kann das auch echt günstig machen. Hängt natürlich auch davon ab, was du jetzt für eine Maschine hast, ne? Ob du jetzt eine B-Maschine hast oder nimmst irgendwie so eine N mit einer GPU.
Also ehrlicherweise habe ich B-Maschinen dafür gar nicht empfohlen gefunden. Ich habe überhaupt nicht nirgendwo gesehen, dass B-Maschinen dafür empfohlen werden. Würde ich auch ehrlich gesagt nicht glauben, dass das gut ist.
Warum nicht? Also kurz zum Kontext, B-Maschinen, B für Burst, die können ja dann in Zeiten, wo wenig los ist, CPU-Zyklen quasi ansparen und wenn sie dann mal Bums brauchen, dann können sie die halt verbrauchen. Und ich glaube gerade das, wenn du so ein Pooled Session Host hast, wo du vielleicht nur so eine leichtgewichtige Anwendung drin hast.
Ich überlege, ob sie mir begegnet sind, weil überall alles, was ich gelesen habe, sagt eigentlich, fang mit D-Maschinen an.
Je
nach Workload. Ich überlege gerade, was passiert, wenn meine B-Maschine gerade so, Entschuldigung, vor sich rumeidelt und dann kommen halt Leute an und wollen sich damit verbinden und dann ist das langsam
und rumpelig. Was machst du denn, wenn du hier im Büro rumeidelst und dann kommen Leute zur Bürotür rein?
Schicke ich raus. Ich bin am Meideln. Ich habe zu tun.
Genau.
Ich muss hier ganz dringend, irgendwas fällt mir immer ein.
Nee, also du hast natürlich recht. Ne? Also D-Maschinen die typische Maschine sind halt D-Klasse-Maschinen. Also das ist ja so diese All-Purpose, ne? General irgendwas. Was, wenn du viel RAM hast, dann bist du schnell bei diesen F-Maschinen oder E, wenn du halt viel CPU-Zeug brauchst, hochgetaktet. Oder halt N, wenn du halt irgendwie eine GPU-Unterstützung brauchst. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie du skalierst. Ne? Oder das ist ja auch ganz interessant, diese Art von Load Balancing, ob du in die Tiefe Load balancest oder in die Breite. Also ne, verteilst du die ankommenden User nach und nach auf die verschiedenen Session-Hosts oder machst du quasi einen voll. Ja,
und nimmst erst dann den
kommt
nächsten.
Kommt erst der nächste. Das ist ja so dieser Unterschied Tiefen und in die Breite Load balancen. Klar, und dann kannst du natürlich auch wie immer bei Azure sagen, okay, wenn das nicht reicht, dann stell bitte weitere Maschinen bereit. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz interessantes Kriterium, um AVD von Windows 365 zu unterscheiden. Was kannst du denn an Images bereitstellen? Bei Azure Virtual Desktop kannst du ja hingehen und kannst entweder selber Maschinen deployen, die dann nachträglich in den Pool einfügen, oder du kannst halt generalisierte, also mit SysPrep versiegelte Images in der Image Gallery bereitstellen und sagen, hier, benutzt die bitte. Und ich glaube, das ist auch dann das Kriterium, wann man oder woran man entscheiden kann, bin ich ein Kunde für AVD, Azure Virtual Desktop, oder bin ich ein Kunde für Windows 365 Enterprise oder Business?
Wobei du ja schon ich sag mal ich nenne es mal Remote-Apping, auch wenn es nicht mehr so heißt,
kannst
doch
du
die Möglichkeit immer noch hast zu sagen, ich habe hier für meine Clients einfach ganz normale Standard-Images, was ja sehr praktisch ist. Und es hängt ja immer davon ab, was für Anwendungen in deinem Unternehmen so rumfliegen. Und diese Anwendung kannst du dann auch über Remote-App bereitstellen.
Genau. Das wäre ja wahrscheinlich am Ende des Tages tatsächlich der Use-Case bei uns. Ne? Also wenn man jetzt sagen würde, wir gehen jetzt hin und würden für unsere Kolleginnen und Kollegen Azure Virtual Desktop bereitstellen, das wäre wahrscheinlich ein nackiges Windows 11 Multisession mit einem Office 365 drin, Teams und unsere Line-of-Business-Application käme dann per Remote-App da drauf.
Line-of-Business-Application klingt viel zu professionell dafür. Entschuldigung.
Ja.
Ja, genau, käme per Remote-App da drauf.
Ja, es ist noch nicht mal das SAP des kleinen Mannes, ne?
Oh Gott.
Irgendwann kriege ich die auch noch ausgerottet.
Wir arbeiten dran. Ja. Du bist ja nicht alleine. Wir arbeiten ja alle da dran.
Aber es ist ja schon so, ne? Also außer der OMS und ein bisschen Office brauchen die Leute bei uns nicht mehr. Das sieht anderswo natürlich anders aus. Und ich glaube, das ist dann auch so der Kipppunkt, an dem so eine VDI, so ein VDI-Deployment halt auch schnell scheitert, wenn halt ne, der bunte Blumenstrauß kommt.
Ja.
Der möchte aber Irfan-View haben und der möchte gerne die Windows-Bildschirmanzeige haben und der dritte möchte noch ein anderes Tool haben und der möchte ein WinZip haben und deren RAR und deren
7-Zip. Und der braucht ein Project und der dritte, der eine Photoshop, der andere, heißt das eigentlich noch GIMP? Ich bin mir nicht mehr sicher.
GIMP, ja, gibt's immer noch.
Ja. Das heißt auch noch so.
Ja. Also dann ist noch die Frage, brauchst du einen Personal Desktop, brauchst du Pool Desktops? Das ist auch hier ein, das kennt man ja aus VDI-Umgebung, View, ne? So mit so richtig Instant Clones und so weiter. Da gibt es ja auch mehr als eine Anwendung, wo man dann erstmal tagelang rein investieren kann, bis man das Ding mit dem Endpoint Manager irgendwie dahin gebracht hat, seine Config irgendwie wegzuspeichern. Klar, und Cloud-PC ist halt in der Regel, also gerade der Business, ja, ist halt deployed, ist ein Office drauf. Ist
ein PC halt. Kannst du draufschmeißen, was du willst, ne?
Ja, das ist halt geil, wenn du so, so Remote-Worker onboarden musst, ne? Also wenn du so Freelancer hast oder dann sagst, okay, du kriegst einen User in unserem Tenant, ich klicke dir da so ein Cloud-PC, mehr als U365, OneNote, tralala, brauchst du nicht. Und dann kann der arbeiten. Ja, du hast halt kein Problem, dass du dem irgendwie Geräte zuschicken musst oder sonst irgendwas.
Kannst du das denn in deine, ich sag mal, reguläre Softwareverteilung mit aufnehmen? Also zum Beispiel Endpoint Manager, was auch immer.
Also während beim Win365 Cloud PC Enterprise Intune Pflicht ist, geht es bei Business schlicht nicht. Also die Dinger kannst du quasi nicht wirklich gut managen.
Okay. Ja, aber das ist für viele im Zweifel ja auch eine Frage, die davor steht, bevor sie sich für eine Lösung entscheiden können.
Ja gut, ist halt die Frage.
AVD, kein Problem, kannst du alles machen.
Genau, da kannst du ja auch lustig dann verschiedene Pools, verschiedene Images bereitstellen und dann.
Ja, ja, genau.
Das geht dann an der Stelle ganz gut. Also ich glaube, wenn ich heute für uns entscheiden müsste, ich glaube, wir würden Richtung Azure Virtual Desktop tendieren. Wobei ich schon Bock hätte, mir auch mal so ein Cloud-PC mal zu klicken.
Ja, nein, wir müssen uns das ja einfach, wir müssen uns das einfach mal angucken. Ich weiß nicht, ob du die Kollegen, denen du gerade neue Notebooks zur Verfügung gestellt hast, jetzt auf VDI wieder drehen kannst.
Sag mal, hast du uns gerade Boomerladen genannt? Nein. Man muss ja schon realistisch sein, du hast ja schon recht. Also jetzt ein Virtual Desktop hätte jetzt bei uns halt auch eigentlich keinen Mehrwert. Also für die Leute, ich meine, für die Technik vielleicht schon, weil unsere Geräte halt tatsächlich nicht im On-Prem-AD beheimatet sind. Und gerade wenn man da so, ich meine, wir sind eher unterwegs, ne? Bei uns kann vielleicht eher mal ein Notebook wegkommen, wobei das ist jetzt auch mit Power-On-Password, Supervisor-Password, BitLocker auch kein Thema. Das Ding ist eh dann gebrickt.
Ja.
Die hängen ja schon bei uns im Intune drin, also wir könnten die ja auch remote wipen.
Kann man für so ein, nee, wahrscheinlich nicht, ne? Oder für so ein Cloud-PC, da könnte man auch Bastion davor stellen, ne? Azure Bastion?
Oh, da kommen wir, da, also,
halt, also da kommen wir ja gleich,
ja,
noch drauf.
Ich halt weiß. Den Gedanken fest, da kommen wir gleich nochmal.
Aber müsste gehen, ne?
Ja,
was ist ja
dein
VNet? Das ist ja, das läuft ja in deinem VNet und das wäre vielleicht noch ganz interessant. Später. Oder wolltest du
oder
jetzt weiter
jetzt
zum nächsten Thema?
Okay. Wir beschäftigen uns ja auch immer wieder mal mit dem Thema Administrationskonzepte.
Ab und an. Um nicht zu sagen, fast jeden Tag.
Ab und an geraten wir in Schockstarre, wenn wir Administratoren über die Schulter gucken und sie auf ihren Rechnern, am besten noch mit DOM-Admin-Credentials, Dinge tun, PowerShell-Konsolen aufmachen und Dinge tun. Und
wir sehen Dinge da draußen, liebe Leute.
Sehr traumatisch.
Ja, wir sind ja schon froh, wenn er nicht mit seinem normalen Büro-User, wenn da der ein oder andere nicht noch DOM-Admin ist.
Genau.
Nein, ganz so schlimm ist es nicht.
Bringt uns aber natürlich dann häufig an den Punkt, dass wir sagen, hast du mal überlegt, dir fürs Administrieren eine gesonderte Kiste zuzulegen? Und dann sind wir ja sehr schnell beim Thema Management-Server. Jump-Hosts,
ja.
Privileged Administrator Workstations.
Jetzt muss man vielleicht erstmal dazu sagen, was jetzt mit so einer PAW gemeint ist.
Genau. Was meinen wir denn typischerweise mit einer PAW?
Typischerweise ist die PAW der Rechner, an dem du sitzt, an dem arbeitest, du machst deine administrativen Tätigkeiten und alles, was so mit Internet surfen, ja, weiß ich nicht, Downloads, Emule zu tun hat, das machst du in einer VM auf dieser Workstation. Das heißt, deine PAW ist eine physikalische Workstation,
genau.
Klassischerweise.
Nicht nur klassischerweise, also ich glaube, die typische PAW ist definitiv ein Stück Hardware, weil ist auch ordentlich gehärtet, ne?
Aber kann das nicht auch eine VM sein?
Also spätestens, wenn wir über, ja.
Also,
ja, auch bei einer VM kannst du natürlich diesen ganzen Kram wie Secure Boot und per Definition kann eine PAW eigentlich keine VM sein. Weil du kriegst diese Line of Trust nicht hin. Weil was passiert, wenn dein Hypervisor kompromittiert ist? Deswegen darf deine PAW ja auch keine VM auf deiner Office Workstation sein.
Ja, wobei das auch damit zu tun hat, was ist jetzt mehr Peter neu aufzusetzen?
Ja gut, du hast jetzt also, gerade gesagt,
mein Arbeitsbereich ist ja dann eine VM auf meiner PAW. Das impliziert ja, der ist nicht so wichtig, ist er ja auch nicht.
Ja,
sollte er nicht sein.
Was ja durchaus auch ein Konzept ist, was ich selber schon implementiert habe. Du hast eine PAW, die ist dann halt trockenwarm und sicher im Datacenter, irgendwo im Rack, Stück Hardware. Mhm. Und die Leute oder die Administratoren greifen dann zum Beispiel per RDP drauf zu, wobei die PAWs dann halt in gesonderten Netzen sind. Du hast eine 1:1 Beziehung zwischen dem Arbeitsplatz des Admins und der PAW. Und nur von der PAW kommst du dann weiter an die Infrastruktur dran. Also sei es dann wirklich Hypervisor, sei es Windows, sei es Netzwerk. Die PAW kommt ja häufig aus diesem ganzen Bereich Admin-Tiering und Red Forest und nur von der gehst du dann zum Beispiel auf deine Domain-Controller etc. Mhm. Aber grundsätzlich geht es ja erstmal darum, dass du eine gehärtete Kiste hast, von der aus du hochprivilegierte administrative Arbeiten machst.
Okay, wenn ich jetzt eine VM habe, lass mich ausreden, wenn ich jetzt eine VM habe, wo ich nur einen einzelnen Admin, also 1:1 zwischen Person und eine dieser VM, nur der kann da drauf, ja, nur der darf sich da aufschalten, läuft in einem dedizierten Netz und mein Hypervisor ist auch abgeschirmt, da kommt auch nicht jeder dran. Darf ich dann das PAW wenigstens in Anführungszeichen setzen?
Ach, jetzt müsste ich den Cognac-Schwenker rausholen, wir müssten mal lange darüber sinnieren.
Ich fürchte, wir brauchen da jemanden, der das für uns entscheidet. Wir brauchen eine dritte Stimme.
Ja, ich glaube, es, am Ende des Tages muss das Ding halt irgendwie ordentlich sicher sein und du musst dir zumindest sehr sicher sein, dass dir das Ding nicht einfach jemand wegrippt. Das ist ja zum Beispiel ein bisschen anders, was so Management-Server angeht. Management-Server, gerade wenn wir über Tier 1, Tier 0 Management-Server reden, die leben ja in einer ganz normalen Server-Infrastruktur mit. Na, das sind Domain-Mitglieder, da gehst du per RDP drauf oder per vSphere-Konsole oder Hyper-V-Konsole oder was weiß ich. Mhm. Und von da aus kannst du dann wieder deine weiteren administrativen Tasks machen. Dieses Konzept des Management-Servers, das etablieren wir ja häufig dort, wo die Admins dann auch sagen, ja, aber ich brauche hier meine PowerShell und ich brauche hier dies und ich brauche hier jenes und ich habe hier irgendwie meinen Server-Manager und na, ich will von da aus dann administrieren, aber ich will das nicht von meinem Rechner, von meinem Büro-PC aus machen. Mhm. Also das ist Management-Server, ist so ein bisschen PAW-Lite, hätte ich fast gesagt.
Mhm. Ja, und es ist einfacher, dafür ein Backup zur Verfügung zu stellen.
Ja.
Ja, deswegen das als VM laufen zu lassen, mal immer vorausgesetzt, da hast du halt entsprechend auch Maßnahmen, zum Beispiel ein VTPM, Zungenbrecher.
VTPM.
VTPM, genau. da drauf laufen, damit du halt auch Credential Guard und all das verwenden kannst, von A bis Z. Ja, dann denke ich, ist so eine VM auch ein guter Kompromiss. Und das Ding wird halt gesichert, ne, mit deinem Standard-Backup. Von daher, ja.
Kann man so machen.
Kann man so machen. Ja, oder?
Definitiv. Wichtig ist ja, dass die Dinge ordentlich gehärtet sind, aber da sind ja die Microsoft Security Baselines schon mal ein ganz guter Ansatz.
Ja, wobei ich so ein bisschen Beef habe mit denen, ne?
Ja, wir haben uns jetzt schon ein paar Mal Sachen kaputt gehärtet, sag ich.
Ja, es sind so ein paar Dinge dabei.
Wobei, oft kann man jetzt auch nicht sagen. Wir sind
nein,
jetzt halt,
oft nicht.
Nein, kann
und
man so nicht sagen.
Wir haben inzwischen auch etwas Übungen darin, das schnell zu erkennen, woran es nun liegt.
Ja. Ein gutes
Bauchgefühl. Muss man ganz doof sagen. Ne? Da stecken so Kleinigkeiten drin wie Anmeldung übers Netzwerk und Tabellen für lokale Accounts.
Genau, das ist so mit das, was uns am häufigsten das Genick bricht.
Ja. Wobei man darüber streiten kann, ob das denn eine gute Idee ist, das zuzulassen.
Ja, da hast du natürlich recht.
Man kann über all das streiten. Und häufig ist ja auch, wenn wir vor der Frage stehen, machen wir jetzt Management-Server, machen wir PAW, ist ja häufig einfach, du machst halt an der Stelle die 80%, weil die 100 zu aufwendig wären, ne? Oder weil es zu große Eingriffe in den Arbeitsprozess mit sich bringt.
Also ganz häufig so ein Punkt, wo wir ja direkt erstmal Gegenwind kassieren, ist ja ganz häufig, wenn wir Tier-0-Systeme haben und sagen, ja, du kannst per RDP auf das Tier-0-System gehen, aber RDP, also eine Zwischenablage geht da nicht mehr. Da ist ja dann meist schon, ne? Ein Sturm der Entrüstung, der uns wegfegt.
Genau.
Klar, das ist halt unbequem.
Ja.
Natürlich. Ne? Mhm. Und ich meine, ich selber habe mir damit auch schon die Karten gelegt. Ich hatte neulich mal Panda EDR getriggert, weil ich so auf einem System saß, wo ich kein RDP-Zwischenablage hatte. Ja, scheiße, ich brauche dieses Skript, das ist mir jetzt zu doof zum Abkopieren. KeyPass, Autotype ging auch nicht so richtig. Und dann dachte ich mir, ja, lege ich es mir doch auch schnell auf einen Webserver und mache einen Invoke Web Request.
Was?
Ja. Danach musste. Hat natürlich nicht funktioniert. Direkt unten kam so EDR, ne, hier gefunden und geblockt. Und dann musste ich ganz schnell erstmal Leute warnen, dass ich das war.
Das war ich. Ja.
Was
aber dein Zeichen, das funktioniert. Ich finde das sehr beruhigend.
Ich bin dann trotzdem hingegangen, habe die RDP-Zwischenablage kurz angemacht und meine Sachen.
Ja, aber wie macht man es? Datendrehscheibe. Irgendwas, wo du mit deinem Standard-User draufkommst und mit deinem Tier-0-Admin?
Ja, ist das gut? Datendrehscheibe ist eigentlich schon schlecht. Eigentlich, kennst du?
Was ist, wenn das ein Tier-0-Server ist?
Warst du mal in der Uranaufbereitungsanlage in Hanau oder in
Nein?
Kennst du diese Kästen, diese Glaskästen, wo du mit so den Armen in so Handschuhe reingehst, um da dringend mit gefährlichem Zeug so rumzuhantieren?
Ja, gibt's ja. Haben wir in diversen Filmen gesehen, ja.
Sowas in der Art bräuchte man. Also, ne, du müsstest halt irgendwie, also Datendrehscheibe habe ich persönlich immer ein Problem damit. Weil Datendrehscheibe heißt halt bei vielen Kunden ganz häufig, es ist ein Share, ja, und per NTFS werden dort halt Tier 0, Tier 1, normale User-Accounts berechtigt, damit sie da Daten ablegen können.
Ja, nicht Tier 1.
Nicht Tier 1?
Nein.
Was meinst du?
Ich meine einen Share, der zum Beispiel auf einem Tier 0 Management-Server liegt, mit dem ich auf meinem normalen, mit meinem unprivilegierten User-Zugriff habe, um da Dinge abzulegen. Ja, ich weiß doch genau, was du meinst, aber ne, irgendwie müssen ja Daten von A nach B kommen, auch nach Tier 0.
Linux-Kiste SCP.
Linux-Kiste SCP.
SSH, ja, SCP ist halt bei jedem Server dabei.
Dann siehst du, wie soll ich denn das jetzt sagen? Also, ich bin dabei, ne? Würde ich sofort mitmachen, aber meistens bauen wir das ja nicht für uns.
Nicht.
Nein.
Ja, die müssen die Kunden Managed Service machen.
Ach, so funktioniert
das. Nein, muss man auch, glaube ich, von Kunde zu Kunde einfach unterscheiden. Also
ja,
auch gerade, was die Infrastruktur, was das Sicherheitsniveau angeht.
Ja, und manchmal sind es halt leider Kompromisse. Ne? Also wenn du 100% willst, dann kannst du da keinen Share machen auf einem Windows-Hobel und da, so wie ich es beschrieben habe, das war ja jetzt nur zur Provokation hier.
Genau.
Ne, einfach User drauf berechtigen, unprivilegierte, damit diese Daten nach Tier 0 kommen.
Was sagst du zu Azure Bastion? Und zwar im Sinne von die Standard-SKU von Azure Bastion
Lass uns doch erstmal erläutern, was Bastion überhaupt ist für die da draußen.
Ja, bitte.
Bastion ist eigentlich ein Azure-Dienst und ist bis vor kurzem, dachte ich, auch nur dafür gedacht, auf virtuelle Maschinen, die in Azure laufen, gesichert zuzugreifen. Und zwar über das Azure-Portal. Das heißt, du hast alles, was du mit deinem Azure-Portal verbunden hast, sprich MFA und so weiter, dein Berechtigungskonzept, was auch immer, kannst du auf dein Management-Konzept draufstülpen. Sprich, da kommt nicht mehr jeder dran, nur bestimmte Admins kommen dran und MFA gesichert. Und du kommst halt nicht mehr einfach so per RDP auf die virtuelle Maschine drauf, auch für SSH.
Genau.
Ja, also RDP oder SSH, je nachdem, ob du dann Windows oder ein Linux laufen hast.
Bastion ist dann auch so ein gehärtetes Dingen, ne, wo Microsoft dann auch den Daumen drauf hat. Und von da aus werden die Zugriffe dann quasi auf das Zielsystem durchgetunnelt.
Genau. Und jetzt haben wir was ganz Spannendes gelesen und ich dachte erst so, das kann doch gar nicht sein. Die Standard-SKU erlaubt IP-basierte Verbindungen.
Ja, und Kerberos ist in der Preview.
Müssen wir dann mal gucken. Das ist ja dann noch die Frage dahinter, ob du deine administrativen Accounts synkst in die Cloud oder nicht.
Ja,
aber gut, davon abgesehen, IP-basierte Verbindungen heißt nämlich auch, dass alles, was der Bastion-Host per Netzwerk erreichen kann, dass er dahin die IP-Verbindung für dich aufbaut. Und das heißt auch, wenn du ein Site-to-Site-VPN hast oder ein Express-Route, dass das auch über diese Verbindung zu deinen On-Prem-Servern geht.
Genau. Das heißt, wenn du dann auf Maschinen, zum Beispiel deinen Jump-Host, zugreifen willst, dann gehst du ins Azure-Portal, authentifizierst dich mit deinen Azure-Credentials und MFA und kommst dann über einen sicheren Weg an deine Jump-Hosts zum Beispiel, von denen du dann weiter kannst, ohne dass du den Leuten irgendwelche VPN-Tunnel oder so geben musst.
Ja. Und darüber kannst du auch Copy-Paste erlauben oder verbieten. Genau. Ja, je nachdem, je nach Szenario. Und ich finde das großartig.
Ja, das ist definitiv eins von den Themen, die werden wir uns mal ein bisschen detaillierter angucken, weil da fallen mir direkt so mehrere Use Cases ein.
Ja, etliche. Aber ist halt nicht billig.
Genau, ne? Azure Bastion ist halt ein Azure-Dienst, der kostet Münzen, solange er läuft.
Und, ja, kannst du nicht abschalten.
Genau. Aber
das
gut.
Heißt, wenn man es in den Calculator reinwirft, nur 730 Stunden.
Genau, ein Monat sind dann irgendwie so 200 Euro, wenn du eine Kiste hast.
Euro.
Genau. Aber gut, Security ist halt auch nicht kostenlos.
Das in seltensten Fällen.
Kostenlos dagegen ist wie immer der Aufreger der Woche. ich hatte ja beim letzten Mal geteasert, dass ich zusammen mit einem Kunden von mir, Gruß geht raus an den Michael, eine sehr lustige Entdeckung gemacht habe, dass Zone Mappings die Windows-Aktivierung kaputt machen.
Ja, da habe ich ja noch gesagt, hä, warum denn das?
Genau, wir wissen auch immer noch nicht, weil Microsoft die Drecksäcke einfach nicht reagieren. Ich weiß nicht, ob sie dieses Ticket einfach ignorieren, was wir da aufgemacht haben, aber wir sind da noch nicht fertig mit. Naja, bringt uns zu dem Problem, das geht noch weiter. Wir haben dann mit diesen Zone Mappings ein bisschen rumgespielt und stellten dann unter anderem fest, dass OneDrive for Business SharePoint-URLs auch in diese Zone Mappings reinpackt, nämlich in die vertrauenswürdigen Sites. Wenn du die aber dann zum Beispiel auch per GPO ausrollst oder um weitere ergänzt, funktionieren viele andere Sachen auf einmal auch nicht mehr. Und momentan sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, der sicherste Weg, URLs sag ich mal, in diese vertrauenswürdigen Seiten reinzukriegen, ist tatsächlich per Registry-Eintrag unter Helki Current User.
Du guckst mich jetzt gerade etwas. Ihr seid doch nicht die Ersten, die per GPO Zoom-Mappings machen.
Ich habe keinen blassen Schimmer. Also wir beide stehen auch immer ein bisschen ratlos vor und sagen, okay, warum geht dann A, die Aktivierung kaputt und B, warum gehen andere Sachen kaputt? Also je nachdem, was du da einträgst, ist dann auch zum Beispiel mit Teams, mit Outlook Essig.
Ja.
So ganz sind wir da noch nicht am Ende. Aber da wäre es mal interessant, vielleicht haben ja einige der Zuhörenden damit auch Erfahrung und Spaß gehabt. Meldet euch bitte mal, gerne auch in der Telegram-Gruppe oder per Kommentar auf der Webseite dieses Podcasts.
Was ich mich gerade frage, wenn ihr jetzt schon darauf gekommen seid, dass es über die Registry der bessere Lösungsansatz ist, solche Dinge zu machen, warum ist Microsoft dafür nicht darauf gekommen?
Ja, ich meine, wir müssen momentan halt nochmal irgendwie ausschließen, dass wir irgendeine andere Sache haben, die da noch mit reinspielt. Was wir halt sehen ist, wenn wir Zone Mappings vornehmen, dass halt andere Microsoft-Dienste da relativ schnell in die Suppe spucken. Auch wenn wir halt dann nicht sehen können, warum das so ist. Aber da sind wir noch in der Analyse.
Musst du mal auf dem Laufenden halten.
Ja, ich werde hier weiter berichten. Hast du denn auch einen Aufreger der Woche?
Och, eigentlich noch nicht.
Noch nicht?
Ach, noch nicht.
Die Woche hat ja auch gerade erst angefangen, sag ich mal. Ne? Aber gut, in diesem Sinne würde ich sagen,
mal Idiot.
Ich gehe jetzt bald in Urlaub. Das heißt, natürlich lasse ich dich alleine. Aber keine Sorge, wir haben noch eine Folge im Köcher. Ihr müsst also nicht auf unser Geschwurbel verzichten. In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät, habt eine gute Zeit, genießt das Wetter. Ich glaube, wir machen jetzt hier auch nochmal Fenster auf, weil es ist hier warm in unserem Büro. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin, macht's gut.
Bis dahin, tschüss.
Ciao.